Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Am Ende waren es einfach zu viele. Die Kontakte der Infizierten konnten nicht mehr nachverfolgt werden. Also werden jetzt erstmal alle Kontakte massiv runtergefahren. Ab morgen Mittag um 14 Uhr gilt im gesamten bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land eine strikte Ausgangsbeschränkung. Das Verlassen der Wohnung ist dann nur noch wegen triftiger Gründe erlaubt. Schulen und Kitas sind geschlossen. Obwohl der Kreis gar nicht so dicht besiedelt ist, gilt er dennoch als einer der Corona-Hotspots bundesweit. Bis gestern Abend galt der Berliner Bezirk Neukölln als die Region mit den höchsten Infektionszahlen. Und unser Reporter Robert Holm wollte wissen, wie es sich so lebt in diesen Tagen in einem ausgewiesenen Corona-Hotspot. Und er hat diesen Bericht mitgebracht.
Seit Tagen guckt ganz Deutschland auf dieses Rathaus. Seit Tagen ist dieser Bezirk Corona-Hotspot. Und er ist hier der Stadtrat für Gesundheit, hier im Bezirk Berlin-Neukölln.
In dem Hotspot Nummer 1 in Deutschland, wie soll es einem da gehen? Wir kämpfen weiter.
Weiterkämpfen heißt für ihn mehr Personal, mehr Laptops, mehr Räume organisieren. Trotzdem wird die Kontaktverfolgung immer schwerer.
Das konnte ja keiner vorhersehen, dass wir so durch die Decke gehen. Corona nimmt gerade 99,5% meiner gesamten Arbeitszeit ein.
Außer heute Morgen. Besprechung mit der Neuköllner Polizei zu Jugendkriminalität. Das Leben muss weitergehen, trotz Corona. Und das Leben in Neukölln geht weiter. Ein Blick auf den Bahnsteig der U8 genügt. Für viele hier ist die U-Bahn eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen und oft sehr voll.
Wie oft fahren Sie U-Bahn?
Also am Tag 20 Mal. Ich arbeite im Pflegedienst. Ich habe keinen Führerschein. Hin und her fahre ich mit U-Bahn. Ja.
Und mit welchem Gefühl steigen Sie in die U-Bahn?
Wegen Corona habe ich ja Angst. Mit dieser Angstgefühle ist, weil es voll ist.
Weil wir zu viel sind. Ist alles zu eng.
Viele Menschen. Enge. Das gehört irgendwie zu Neukölln. Zumindest hier im Norden des Bezirks.
Dass eine vierköpfige oder fünfköpfige Familie in eine Zweiraumzimmerwohnung erlebt, gibt es sehr genügend.
Das liegt daran, dass in Neukölln nicht so Wohnungen zur Verfügung stehen. Ne? Und das ist ja auch schwierig.
Sie kämpfen im Neuköllner Rathaus also nicht nur mit dem Virus. Auch die Bevölkerungsstruktur, die Wohnverhältnisse spielen eine Rolle.
Corona ist auch ein Stück eine soziale Schwierigkeit für viele. Und das sehen wir in Neukölln ganz besonders. Vielleicht ist das auch einer der Erklärungen, warum wir so viele Neuinfektionen in Neukölln haben.
Gleich tagt sein Neuköllner Krisenstab. Danach Telefonkonferenz mit dem Deutschen Städtetag. Auch da blicken viele auf seinen Bezirk.
Ja, hier kann man es gut sehen, diese Innenstadtbereiche hier knallrot. Aber das ist eben die Partymeile Berlins. Und ich glaube, dass das einer der mitentscheidendsten Gründe war, warum sich die Zahlen so entwickelt haben. Und deshalb sage ich jetzt auch, Party is over.
Neukölln ist angesagt. Die Bars, die verschiedenen Kulturen. In den letzten Jahren kamen junge Menschen aus der ganzen Welt, um hier zu leben.
Ja, ich denke, die vielen zugezogenen Studenten, die haben natürlich auch einen krassen Einfluss darauf, weil die halt hier sich in den Bars tummeln und auch nach der langen Quarantäne oder nach dem Lockdown und nach den Restriktionen jetzt auch langsam wieder die Lust wächst, feiern zu gehen, weil man so lange nicht feiern war. Das merke ich schon unter meinen Freunden auch.
Egal ob feiernde Jugend, arbeitende Erwachsene, bei ihm landen viele Covid-Fälle. Bis zu 15 positive Tests hat Roland Krämer täglich in seiner Praxis.
Wenn das so bleibt, glaube ich, kommen wir mit einem blauen Auge raus. Aber wir wissen nicht, wann die schweren Fälle, Verläufe losgehen. Wenn es die ältere Generation trifft, dann, denke ich, bekommen wir wirklich ein Problem in Berlin und wahrscheinlich nicht nur in Berlin-Neukölln.
Damit das nicht passiert, denkt Falko Lieke schon über schärfere Maßnahmen nach. Er ist sich sicher, die Zahlen werden weiter steigen, nicht nur hier in Neukölln.
Um Corona-Hotspots wie Neukölln in den Griff zu bekommen, beschließen die Regierungschefs der Bundesländer entweder in Eigenregie oder in mehr oder weniger enger Abstimmung mit der Kanzlerin mehr oder weniger sinnvolle Maßnahmen. Manches liegt auf der Hand, anderes wird von Gerichten wieder kassiert, wie mancherorts etwa bei den Beherbergungsverboten. Nur die Parlamente der Länder oder der Bundestag, also unsere direkten Vertreterinnen und Vertreter, die spielen dabei kaum eine Rolle. Gefährdet das unsere Demokratie? Anfangs waren noch fast alle an Bord, doch mittlerweile regt sich eine Menge Widerstand bei der Legislative. Vor allem gegen eine Gesetzänderung, die vor gut einem halben Jahr besonders dem Gesundheitsminister weitgehende Vollmachten verschaffte. Stefan Stuchlik berichtet.
Es ist der 25. März 2020, am Anfang der Pandemie in Deutschland. Erstmals wird auf den Gängen des Bundestages votiert. Die Parlamentarier stellen eine Notlage fest. Ab jetzt dürfen Bund und Länder Maßnahmen laut Infektionsschutzgesetz erlassen. Der Bundestagspräsident versucht zu beruhigen.
In Krisen ist die Exekutive in Bund, Ländern und Gemeinden besonders gefordert. Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt.
Heute schreibt derselbe Schäuble in einem Brandbrief an die Fraktionen, man habe den Eindruck, Corona sei ausschließlich eine Sache von Exekutive und Judikative. Man brauche jetzt dringend eine Beteiligung des Bundestags. Das sieht der bayerische Ministerpräsident grundlegend anders. Er will das Notkonstrukt Infektionsschutzgesetz sogar ausbauen.
Deswegen bin ich eher dafür, dass wir noch einmal das Infektionsschutzgesetz mit grundlegenden Regeln versehen. Das, glaube ich, würde uns mehr helfen.
Innerhalb dieses Gesetzes könne er sich vorstellen, dem Bund mehr Rechte zuzugestehen, damit einheitlicher vorgegangen werde. Erst einmal aber erlässt er nach dem Infektionsschutzgesetz einen Lockdown für das neue Krisengebiet Berchtesgadener Land. Denn die Länder haben nach diesem Gesetz ja das Sagen. Die Opposition in Berlin will mehr Koordination der Bundesländer.
Dieses Agieren auf Zuruf und dieses Nicht-Einigen-Können vor lauter regionalen oder länderspezifischen Interessen droht das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit und in die Steuerfähigkeit von Politik insgesamt zu beschädigen.
Scharfe Kritik auch an ihm. Minister Spahn hat nach Infektionsschutzgesetz gerade Sondervollmachten. Er kann Reisebeschränkungen erlassen, Impfregeln ändern. Die Regierung will diese Vollmachten sogar verlängern.
Jens Spahn möchte auf Dauer gestellt Eingriffsrechte am Parlament vorbei haben, wenn es wieder zu einer pandemischen Lage kommen sollte. Ich will nur sagen, solch ein Vorgehen von Jens Spahn, das ist echt Wasser auf die Mühlen der Corona-Verharmloser. Eine epidemiologische Not darf nicht zu einem Notstand der Demokratie werden.
Unterstützung dafür von Verfassungsrechtler Battis. Er hält das Notkonstrukt Infektionsschutzgesetz auf Dauer für rechtlich unhaltbar.
Deshalb bedarf es dringend eines Gesetzes, das wirklich erstens mal grundsätzlich diskutiert wird im Bundestag, dann gehört es hin. Und zweitens, dass dann auch wirklich einwandfreie, verfassungsrechtlich unbedenkliche Grundlagen für Maßnahmen schafft.
Einen Aufruf dazu gibt es im Schäuble-Brief. Man brauche endlich konkrete Ermächtigungsgrundlagen, welche die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes ablösten. Erst ein Beschluss durch das Parlament verhindere übrigens auch, dass viele Corona-Maßnahmen am Ende von den Gerichten gestoppt würden.
Und über all dies habe ich am Abend mit dem Demokratieforscher Wolfgang Merkel gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaft am Wissenschaftszentrum Berlin, derzeit aber Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Guten Abend, Herr Merkel.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Auch Sie kritisieren die Corona-Politik der Regierenden. Was genau bereitet Ihnen denn da Sorgen?
Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist so etwas wie eine fast geräuschlose Verschiebung der Gesetzgebung hin zum Verordnungswege bei den Regierungen in Bund, Länder und Gemeinden. Und das Parlament, das ja eigentlich der zentrale Ort der Demokratie, der zentrale Ort der Debatten und natürlich der Gesetzgebung ist, wird weitgehend außen vor gelassen.
Aber das wird ja nicht aus Spaß an der Freude um Verbote und Eingriff in die Freiheit getan, sondern um eine Pandemie in den Griff zu bekommen.
Das würde aber voraussetzen, Herr Zamperoni, dass die Regierungen grundsätzlich in Krisen besser regieren können als die Parlamente. Und die Parlamente wären dann gut für Normalzeiten, aber bitte in schwierigen Lagen nicht das Parlament. Zu zeitverbrauchend, all die Debatten und so weiter. dann doch das auf die Regierung zu verlegen. Das ist nicht, was mit einer parlamentarischen Demokratie angedacht ist. Und es könnte so etwas wie ein Virus dann im Parlamentarismus drinnen stecken, nämlich, dass regiert wird von oben, von den Regierungen.
Nun haben andere Nationen aber bislang viel weitreichender und auch monatelang in die Freiheiten ihrer Bürgerinnen und Bürger eingegriffen und auch die Regierungen. Ist das dann hier in Deutschland nicht vergleichsweise ein Jammern auf hohem Niveau?
Naja, nicht ein Jammern auf hohem Niveau. Und da sagen uns immer wieder Verfassungs- und Staatsrechtler, dass die Kultur, die Rechtskultur und die politische Kultur in Deutschland leiden könnte. Ich will nicht sagen, es ist alles schlecht. Es ist eine extrem schwierige Situation und es muss durchaus rasch entschieden werden. Aber rasch entscheiden heißt nicht grundsätzlich in informellen Gremien wie etwa jenes der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, sondern wir haben ein sehr gutes Grundgesetz. Wir waren immer stolz auf das Grundgesetz und das bewährt sich durchaus auch in einer solchen Krise, wie wir sie gegenwärtig erleben.
Nun wird der Bundestag aber ja aktiv. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat heute den Fraktionen ein Papier vorgelegt mit ganz konkreten Maßnahmen für mehr Beteiligung des Parlaments. Zum Beispiel einen Zustimmungsvorbehalt des Bundestags, Befristungen oder auch die Möglichkeit, jederzeit Maßnahmen auch aufzuheben. Das geht doch ganz in Ihre Richtung, oder?
Durchaus. Ich meine, dass jetzt etwas wie die Stimmung in dem Lande doch gekippt ist oder sie drohte zu kippen. Die Zustimmungswerte sind noch relativ hoch, aber jetzt meldet sich nicht nur der Präsident des Bundestages, Herr Schäuble, zurück, es meldet sich langsam die Opposition zurück. Und was ich kritisiere in einer pluralistischen, offenen Demokratie ist, dass sich die Opposition selbst entmündigt, selbst stilllegt, selbst schweigt. Wir erinnern uns an den bemerkenswerten Satz des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck, der gesagt hat, das ist nicht die Stunde der Opposition, das ist die Stunde der Verantwortung. Die Verantwortung der Opposition ist aber auch, Opposition zu sein, alternative Vorschläge zu machen, zu diskutieren, zu kontrollieren. Das war mir zu wenig. Es scheint so zu sein, dass wir jetzt in eine Wende hineinkommen.
Einer, der das nicht so ganz als Wende sieht, ist Bayerns Ministerpräsident Söder. Der argumentiert ja gerade andersherum. Die Länder sollten noch mehr Rechte an den Bund abgeben, damit diese ganzen einzelnen Maßnahmen der Länder im Kampf gegen Corona etwas einheitlicher sind und nicht so verwirrend. Wäre das nicht sinnvoll, um das zu vermeiden, diese Verwirrung?
Na, nur scheinbar. In Zeiten, wo die Opposition nicht funktioniert hat, das Parlament nicht besonders sichtbar oder hörbar, war es fast so etwas wie der Chorus der Ministerpräsidenten, die auch oppositionelle Gedanken, unterschiedliche Konzepte vorgelegt haben, dass Herr Söder nun immer etwas mehr draufgelegt hat, war schlicht, dass er gemerkt hat, das zahlt sich aus bei den Umfragen, das hat ihn hochkatapultiert zu dem vermutlich aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten der Union. Und er wird das so lange tun, wie er diese hohen Zustimmungswerte bekommt. Das ist nicht wenig in einer Demokratie, das ist aber so etwas wie ein heimlicher populistischer Überbietungswettbewerb in Verboten.
Halten Sie dann also die Ausgangssperre im Berchtesgadener Land, die ja morgen ab 14 Uhr gilt, für übertrieben oder gar demokratiegefährdend?
Nein, das ist ein lokales Geschehen und man muss die Kirche im Dorf lassen. Das heißt nicht zugleich, dass die Demokratie demontiert wird. Das entscheiden die lokalen Autoritäten plus München. Und wenn das so begrenzt ist, werden auch Verwaltungsgerichte, die eine extrem wichtige Rolle in den letzten Wochen gespielt haben für die Demokratie, werden sie auch die Verhältnismäßigkeit vermutlich feststellen. In der Vergangenheit ist zu oft festgestellt worden, dass die Exekutive zu stark in die Grundrechte eingegriffen hat und das ganz wichtige rechtsstaatliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit einfach beiseite geschoben wurde. Das geht nicht in einer Demokratie.
Sagt der Demokratieforscher Wolfgang Merkel. Vielen Dank nach Wien.
Ich danke Ihnen.
irgendwie passt es ja. Vorausgesetzt, es kommt jetzt nicht wieder was dazwischen, wird Ende Oktober der Flughafen Berlin-Brandenburg tatsächlich eröffnet. Doch ausgerechnet mitten in der Pandemie, wenn sowieso kaum jemand fliegt. Gerade mal 20% Auslastung werden erwartet. Aber irgendwas war bei dem Projekt ja immer. Der Airport ist bislang eine schier unendliche Geschichte von Pleiten, Pannen und vor allem horrend steigenden Kosten. Im September 2006, da gibt's den ersten Spatenstich, geplante Bauzeit 5 Jahre. Die Eröffnung, die wird dann aber verschoben. 2012 werden eklatante Mängel beim Brand- und beim Katastrophenschutz entdeckt. 2015 Baustopp wegen zu schwerer Ventilatoren, es droht Einsturzgefahr. 2017 wird dann festgestellt, die Sprinkleranlage ist defekt, außerdem lassen sich Türen nicht steuern. 2020. Die Baukosten werden mittlerweile auf fast 6 Milliarden Euro beziffert. Dreimal so viel wie ursprünglich vorgesehen. Doch jetzt, am 31.10. soll der BER endgültig öffnen. Vorab gab es nun einen Probebetrieb, den André Katschall und Andreas König gespannt verfolgt haben.
Wenn man will, kann man die Geschichte des Flughafens BER anhand seiner Mülleimer erzählen. Vor langer Zeit wurden sie für das Terminal beschafft und hingestellt, dann aber nie in Betrieb genommen und schließlich im Praxistest für untauglich befunden. Deshalb mussten überall neue Papierkörbe aufgestellt werden. Den Mülleimern erging es also etwa so wie dem ganzen Flughafen.
Naja, die Frage, wie das passieren konnte, das ist ein Designthema. Diese Mülleimer wurden damals aus Designgründen ausgesucht und sie wurden nie validiert. Also man hat die nie richtig benutzt und keiner hat festgestellt, dass die Öffnungen entsprechend zu klein sind.
Die Zeit ist an den nie validierten Mülleimern des BER einfach vorbeigegangen. Kaffeebecher von heute seien einfach größer als damals, so der Flughafenchef Lütke Dartrup. Der Mann hat vor 3,5 Jahren einen Job übernommen, der zwischendurch schon als nicht durchführbar galt, den Flughafen BER einfach mal fertig zu bauen. Und er hat ihn erledigt, sagt er selbst. Im Probebetrieb seien 86% aller Prozesse gelaufen wie geplant. Das Ziel lag bei 80. Inzwischen gibt es Rolltreppen, die anders als früher nicht mehr im Nirgendwo enden. Deckenventilatoren, die die Statik der Halle in Gefahr brachten, sind nun dank neuer Schweißnähte sicher verbaut. Und bei der jahrelang nicht funktionieren wollenden Brandschutzanlage, intern das Monster genannt, wurde die Steuerung komplett überarbeitet.
Wir stehen 12 Tage vor der Inbetriebnahme. Wir sind als Flughafen auf die Inbetriebnahme sehr gut vorbereitet. Wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, um am 31. Oktober, 1. November hier am BER im Terminal 1 in Betrieb zu gehen.
3 Monate lang haben fast 10.000 Menschen Flughafen gespielt und versucht, alles zu testen, was man testen kann. 178.000 Gepäckstücke wurden bei 54.000 Boarding-Prozessen verladen und mit 2.000 Flügen auf die Reise geschickt. Alles nur in der Simulation, versteht sich. Der Echtbetrieb steht ja noch aus. Seit Wochen aber ist die Geschäftsführung bemüht, Optimismus und Sicherheit zu versprühen. Da laufen auch schon mal 50 Führungskräfte die 4 Kilometer lange Landebahn ab, um diese von Müll zu befreien. Denn wenn hier tatsächlich geflogen werden sollte, könnten selbst kleinste Teile zu Turbinenschäden führen. Die Botschaft lautet, dieses Mal überlassen Sie nichts dem Zufall beim BER.
Wir finden beispielsweise, haben Walnüsse gefunden, wir haben Krähen, die Kabelstückchen auf die Bahn bringen. Manchmal wird auch vom Flugzeug etwas verloren, das heißt von dem Rad kann mal etwas verloren gehen, also ein bisschen Gummi verloren gehen. Und alle Gegenstände auf der Bahn sind immer eine potenzielle Gefahr, deswegen werden die Bahnen im Normalbetrieb alle 6 Stunden mindestens abgefahren.
Laut Geschäftsführung kann es also losgehen, 9 Jahre nach der geplanten Eröffnung.
Der Berliner Flughafen und seine großen Chancen. Die Meinung von Daniel Pokraka, der für den Bayerischen Rundfunk aus dem ARD Hauptstadtstudio berichtet.
Deutschlands peinlichster Flughafen. Ein Fall von Vollversagen, wie er nur in Berlin möglich ist. Hauptstadtbashing 1000-mal gehört. Darum dazu nur eins. Im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft sitzen und saßen auch Vertreter des Bundes und von Brandenburg. Und jetzt mal all das beiseite. Konstruktiver ist es doch, über die Chancen zu sprechen, die der Flughafen bietet. Die Chance auf einen Beitrag zur Verkehrswende zum Beispiel. Ironischerweise hilft dabei die Corona-Krise. Die sorgt dafür, dass der Flughafen zum Start viel weniger ausgelastet ist als gedacht. Und deshalb wiederum fragt gerade niemand, ob der BER nicht eigentlich viel größer sein müsste. Reden wir also stattdessen darüber, was dieser Flughafen im Zeitalter der Klimakrise sein sollte. Ein vor allem internationales Drehkreuz. Verschaffen wir dem BER schleunigst einen Anschluss ans ICE-Netz, damit weniger Zubringerflüge nötig sind. Missverstehen wir den neuen Flughafen nicht als neuen Anreiz für Inlandsflüge. Seien wir froh, wenn der BER jetzt öffnet und lassen wir uns nicht auf Diskussionen über einen Ausbau ein. Dass die Betreiber möglichst schnell wieder die Fluggastzahlen von vor Corona erreichen wollen, ist ihr gutes Recht. Politisch sinnvoll ist es dadurch aber noch lange nicht. Neuer Flughafen hin oder her, Flugverkehr wie vor Corona kann nicht im Ernst das Ziel sein. Und so viel Lästerei über den BER muss dann doch erlaubt sein. Dass der Flughafen wirklich in Betrieb geht, das glaube ich erst, wenn ich es sehe.
Die Meinung von Daniel Pokraka. Wegen der verschärften Corona-Lage können sich Patienten mit Erkältungsbeschwerden nun wieder telefonisch eine Krankschreibung besorgen. Darüber mehr in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die telefonische Krankschreibung ist für bis zu 7 Tage möglich und kann einmalig um weitere 7 Tage verlängert werden. Die Ärzte müssen sich durch eine telefonische Befragung vom Zustand der Patienten überzeugen. Die Sonderregelung gilt vorerst bis Jahresende. Sie soll helfen, volle Wartezimmer und Ansteckungsrisiken in der Corona-Krise zu vermeiden. Die Corona-Pandemie erschwert die Integration von Migranten. Das wurde beim Integrationsgipfel deutlich, der als Videokonferenz stattfand. Kanzlerin Merkel verwies bei der anschließenden Pressekonferenz darauf, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund in Branchen arbeiteten, die in der Corona-Krise unter Druck geraten sind. Auch Sprachkurse und Integrationsangebote litten erheblich. An der Konferenz nahmen Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden teil. Nach dem brutalen Mord an einem Lehrer hat der französische Verteidigungsrat in der Nacht einen umfassenden Aktionsplan gegen islamistische Strukturen und Vereinigungen beschlossen. In ganz Frankreich liefen heute Einsätze gegen islamistische Verbände, erklärte Innenminister Darmanin. Der islamistische Anschlag auf einen Geschichtslehrer am Freitag hatte in ganz Frankreich Entsetzen ausgelöst. Heute gab es eine landesweite Schweigeminute. Bei der Präsidentenwahl in Bolivien steuert der linksgerichtete Politiker Luis Arce offenbar auf einen Sieg zu. Prognosen zufolge erhielt Arce, der unter dem 2019 zurückgetretenen Staatschef Morales Wirtschaftsminister war, knapp 53% der Stimmen. Der 57-Jährige gab bereits ein Statement ab und versprach, künftig für alle Bolivianer zu arbeiten und eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Auf dem 2. Platz liegt laut Prognosen der liberale Kandidat und Ex-Präsident Mesa. Die Auszählung soll noch mehrere Tage dauern. China befindet sich weiter auf dem Weg der Erholung. Im 3. Quartal sei die chinesische Wirtschaft um 4,9% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen, teilte die chinesische Statistikbehörde heute mit. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Chinas Aufschwung gewinnt an Kraft. Der Einbruch der Wirtschaft durch den Lockdown ist wettgemacht. Die chinesische Wirtschaft dürfte als einzige große auf der Welt auch im Gesamtjahr wachsen. Das Virus scheint dort im Griff. Zudem greifen die Milliardenprogramme der Regierung. Chinesische Produkte haben durch Corona einen Schub erfahren. Bei Medikamenten und Hygienemitteln hat China seinen Anteil am Weltmarkt von 9% vor Corona auf nun 12% gesteigert. Noch deutlicher der Anstieg bei der Elektronik, von 27% auf jetzt 33%. Bei Möbeln und Inneneinrichtungen sind jetzt 34% weltweit made in China. Dazu gehören auch Haushaltsartikel und Heimtextilien. Wer mehr zu Hause ist, räumt und dekoriert offensichtlich gerne um.
Drogenhandel, Hehlerei und Falschgeldgeschäfte im Millionenwert. Vor dem Landgericht Trier hat eines der bundesweit größten Verfahren gegen Cyberkriminalität begonnen. Die 8 Angeklagten sollen einen sogenannten Cyberbunker in Traben-Trarbach betrieben haben. Der Bande wird Beihilfe zu mehr als 249.000 Straftaten vorgeworfen. Zentrale Frage im Prozess ist, ob die Angeklagten von den illegalen Machenschaften ihrer Kunden wussten.
Was tun, wenn Neonazis in der Nachbarschaft das Image eines ganzen Stadtteils bestimmen, wie in diesem Erfurter Wohnviertel? Wenn die Rechtsextremen nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner einschüchtern, sondern auch sonst auftreten, als wären sie unangreifbar. Sich dagegen zu wehren, das braucht vor allem eins, Courage und vor allem auch Zeit. Wie im Stadtteil Herrenberg, in dem unser Tagesthemen mittendrin-Team in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt feststellte, dass man Neonazis zwar aus dem Haus werfen kann, das Problem Rechtsextremismus sich dabei aber nicht gleich mit verflüchtigt. Sven Knobloch.
So ist er leider nicht geworden. Andreas, hier gibt es ja noch ein paar Bohnen zum Mitnehmen.
Gemüseernten im Stadtteilgarten. Sibylle Reiser-Walter und ihr Mann leben seit Jahrzehnten hier auf dem Erfurter Herrenberg, einer Plattenbausiedlung im Südosten der Stadt. Sie haben miterlebt, wie Rechtsextreme hier immer aktiver wurden.
Vor Jahren fing das doch an, ne? Dann zogen immer mehr so in die Gegend, das hat man dann gemerkt. Da haben wir uns schon ein bisschen bedroht gefühlt, wenn so viele Nazis hier in der Gegend wohnen.
Ne? Sie meint auch ihn, den Verein Neue Stärke Erfurt, der unter anderem Kampfsporttraining anbietet. Der Verfassungsschutz stuft ihn als rechtsextrem ein. Regelmäßig fanden hier Rechtsrockkonzerte und andere Veranstaltungen statt. Nur rund 100 Meter weiter an diesem Tag ein demonstrativer Auftritt der Politik. Die Bundesjustizministerin und Thüringens Innenminister besuchen das Stadtteilzentrum vom Herrenberg, wollen hier mit Initiativen gegen rechts ins Gespräch kommen. Da viele, die sich hier engagieren, nicht vor die Kamera wollen, darf ich bei dem Gespräch nicht dabei sein. Ich gehe währenddessen zum Clubhaus der Rechtsextremen. Denn das Innenministerium hatte im Vorfeld angekündigt, an diesem Tag muss der Verein nach langem Hin und Her das Objekt räumen. Doch vor Ort gibt sich der Vorsitzende ahnungslos.
Ja, wir sind aktuell ja noch da. Wenn nicht, geht es halt eine neue Immobilie, macht da keinen Unterschied.
Enrico Beschisco ist ehemaliger NPD-Stadtrat. Dass der Innenminister nebenan ist und verkündet hat, sein Verein müsse hier weg, lässt ihn kalt.
Er kennt die Leute hier oben nicht, er kennt die Anwohner hier oben nicht und urteilt einfach. Stellt dar, wir würden Leute bedrohen, es gibt keine Belege, gar nichts, das ist nicht gut.
Erst im August wurden in unmittelbarer Nähe drei Männer aus Guinea zum Teil schwer verletzt. Gegen mehrere Männer aus dem Vereinsumfeld wird ermittelt. Zurück am Stadtteilzentrum. Das Gespräch mit den Politikern ist zu Ende. Ich sage dem Innenminister, dass der rechtsextreme Verein doch noch nicht ausgezogen ist.
Auch wenn das heute noch nicht geklappt hat, wir werden weiter daran arbeiten, dass die ausziehen müssen. Mehr kann ich jetzt heute nicht dazu sagen.
Sagt es und zieht erst mal weiter. Aus dem Stadtteilzentrum ist am Ende des Tages doch noch jemand bereit zu reden. Steffen Präger gehört zum Trägerverein. Wir verabreden uns zu einem Gespräch ein paar Tage später. Auf dem Herrenberg leben im Schnitt mehr ältere Menschen, mehr Arbeitslose als im Rest der Stadt. Über Jahre gab es hier auch noch einen weiteren wichtigen Anlaufpunkt für Rechtsextreme, die Kammwegklause. Seit September hat die Stadt das Objekt übernommen, will hier Streetworker einziehen lassen. Für einen neuen Anstrich hat es bisher aber noch nicht gereicht. Ich treffe mich mit Steffen Präger im Stadtteilzentrum. Dass die Rechtsextremen ihre Immobilien verlieren, sei zwar positiv, würde aber erstmal nicht viel ändern, meint er.
Wenn da wirklich aktiv auch Ausländerhass geschürt wurde, insbesondere auch bei jungen Menschen, dann verschwindet das nicht einfach mit der Immobilie. Dann hast du die Konflikte trotzdem noch im öffentlichen Raum, in den Freizeiteinrichtungen und auch in der Schule.
Mit dem Stadtteilzentrum will er deshalb einen Anlaufpunkt bieten, in dem sich Menschen friedlich begegnen können. Er zeigt mir den Veranstaltungsraum. Hier organisieren Anwohner in Eigenregie Tanzstunden, Schachkurse oder Kindertheater.
Ich finde, es ist total wichtig vor dem Hintergrund, dass wir insbesondere in Plattenbausiedlungen so viel soziale Infrastruktur haben, die dafür da ist, an deinen Problemen zu arbeiten, dass du halt auch einen Ort hast, in dem du dich selber verwirklichen kannst, in dem du auch selber wirksam sein kannst, also auch sehen kannst, dass du mit dem, was du machst, da etwas erzeugst. Für uns ist das auch ein bisschen Demokratiearbeit.
Es brauche einen langen Atem und auch genügend Ressourcen, um den Herrenberg zurückzuerobern. Menschen wie Sibylle Reiser-Walter wollen hier auf jeden Fall nicht weichen.
Wie dringend nötig dieses Nichtweichen ist, zeigt ein Blick in die Geschichte, die im Jüdischen Museum in Frankfurt-Main auch in ihren dunkelsten Kapiteln zu erleben ist. Gleichzeitig ist das Haus aber auch ein Ort, der Mut macht, der das jüdische Leben mitten in unserer Gesellschaft zeigt. Mitten in dem Land, in dem die Nazi-Diktatur mit ihren millionenfachen Morden jüdisches Leben für immer hatte auslöschen wollen. Das Frankfurter Museum wurde nun saniert und erweitert und beeindruckt in Zeiten des wieder aufkeimenden Antisemitismus als Stätte der Zuversicht. Oliver Meyer und Sandra Tschaschl.
Als Förderer des jüdischen Museums zählen Doris Jedlicki und Bernd Knobloch zu den wenigen Auserwählten, die schon zwei Tage vor der offiziellen Neueröffnung durch die Gänge streifen dürfen. Kaum angekommen stößt der Sohn der ehemaligen Präsidentin des Zentralrats der Juden auf Altbekanntes.
Ganz rechts oben, dieses Bild ist aus unserem Haus. Das ist ein Fotograf, der hat aus verschiedenen jüdischen Haushalten Dinge, die ihm gefallen haben, eben fotografiert, um sie hier beizubringen. Also diese Mezuzah ist von meiner Tochter in ihrem Zimmer.
Eine Mezuzah ist eine Schriftrolle, die bei vielen Juden am Türpfosten hängt und sie an Gottes Gebote erinnert. Ein Beispiel dafür, was das Museum will. Den jüdischen Alltag der Vergangenheit und der Gegenwart abbilden. Dafür kann der Besucher auch in einer interaktiven Videoinstallation alle möglichen Fragen zum Judentum stellen und erhält Antworten.
Die Tora ist das Buch Gottes für den Menschen. Gott gibt uns ein Geschenk, in dem er uns ein Buch gibt, eine Anleitung, wie der Mensch richtig leben soll.
Die beiden finden es wichtig und richtig, dass Wissen über das Judentum übermittelt und damit Barrieren überwunden werden.
Dass man dem anderen gegenüber tritt und Fragen stellt über die Religion, über die andere Religion, über die andere Herkunft, über die Geschichte der Familie.
Geschichten wie die der Familien von Doris Jedlicki und Bernd Knobloch. Familien, die im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis flüchteten, ständig ums Überleben bangten und nach der NS-Zeit neu anfangen mussten. Ihre Generation fühle sich zwar in Deutschland heimisch, beide machen sich aber Gedanken über die gesellschaftliche Entwicklung.
Wenn man so die Strömungen beobachtet und die Veränderungen, rechtsextremistische Veränderungen, da macht man sich doch etwas Sorgen, wie das wird. Also Sorgen mache ich mir schon etwas.
Das Jüdische Museum in Frankfurt, das 1988 eröffnet und in den vergangenen 5 Jahren renoviert und erweitert wurde, hat für Knobloch und Jedlicki damals wie heute eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
Ich glaube, wir sehen, dass die Gegenwart uns auch wieder eine ganze Menge an Themen gibt, wo wir über das Thema Rassismus, Antisemitismus wieder stärker reden müssen, als wir das vor 10 oder 20 Jahren gemacht haben. Und da ist die Frage, wie kann man dem entgegentreten? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir Wissen vermitteln. Und das tut dieses Museum.
Denn die älteste und stärkste Angst, so heißt es, sei schließlich die Angst vor dem Unbekannten.
Auf der Suche nach dem goldenen Herbst kann uns Claudia vielleicht weiterhelfen. Hat das Wetter noch genug Sonne im Tank?
Ja, Ingo, genau in dieser Woche kommt ja dann mal wirklich der goldene Oktober mit Sonne und auch mit steigenden Temperaturen. Und das mit der Sonne, das ist halt nicht ganz so gerecht verteilt. Das heißt, morgen im Süden Bayern, Baden-Württemberg, da sind es zum Teil 5 bis 6, örtlich sogar 8 Stunden Sonne, da wo es hier so dunkelorange ist. Nach Nordwesten sieht man, da nimmt es mehr und mehr ab. Da kommen nämlich morgen im Laufe des Tages dichte Wolken. Und am Mittwoch wird es ähnlich aussehen, dann noch ein bisschen deutlicher. Das heißt, vor allem nach Norden hin kaum Chance auf Sonnenschein. Im Süden viel Sonne. Da sind es zum Teil 6 bis 8, örtlich sogar an die 10 Stunden Sonne. Über der Mitte meist so zwischen 3, 4, auch mal 5, hat auch mit Nebel, Hochnebel zu tun. Denn so eine Wetterlage wie im Moment, die heißt eben im Herbst auch oft, dass sich Nebelfelder zäh halten. Jetzt in der Nacht ist es dagegen erstmal verbreitet klar. Dann kommen aus Nordwesten etwas dichtere Wolken. Nebelfelder, so die Donau entlang, aber auch am Bodensee, die Mosel entlang, bilden sich wieder aus oder verdichten sich. Und morgen dann im Laufe des Tages kommen aus Nordwesten kompakte Wolkenfelder einer Front, bringen Regen. Nach Süden und Südosten hin ist es dagegen noch lange Zeit richtig sonnig. Die Temperaturen liegen morgen früh in wirklich niedrigen Bereichen. Das heißt vor allen Dingen in höheren Lagen und da, wo lange Zeit die Sterne zu sehen sind, sind gerade mal so 1-2 Grad, 2 Grad zum Beispiel in Passau, 1 Grad in München, -3 Grad am Alpenrand. Nach Westen hin dagegen so 4 bis 8 Grad. Am Nachmittag verbreitet 12 bis 17 Grad, so von Stuttgart runter bis nach Freiburg sogar an die 19, 20 Grad. Das heißt, Temperaturen gehen deutlich hoch. Morgen kommt von Südwesten die warme Luft und das merken wir auch in den nächsten Tagen. Da haben wir am Mittwoch mit Föhn am Alpenrand an 24 Grad, aber auch sonst sind es 14 bis 22 Grad. Im Laufe des Tages ziehen dichte Wolken mit Regen nach Norden ab. Am Donnerstag kommt die nächste Front aus Südwesten, Westen und das heißt dann wieder nach Süden hin häufig Sonnenschein, nach Norden kompakte Wolken. Ist die nächsten Tage ein bisschen ungerecht.
Ja, aber das sind wir gewohnt und es hat ja auch seinen Reiz. In diesem Sinne, vielen Dank, Claudia, für die Aussichten. Das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit der Reportage unter Singles über Alleinlebende in Deutschland. Das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber, das meldet sich um 0:20 Uhr und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dann, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.